Olympische Spiele 1928. Athleten aus aller Welt wetteifern in mehr als 100 Disziplinen. In der Leichtathletik nach langen Kontroversen eine Neuerung. Der Frauensport wird propagiert. Es werden Befürchtungen laut, dass der strapaziöse sportliche Wettkampf das schwache Geschlecht körperlich schädigen könnte.
So klang das bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam. Und dass Frauen überhaupt bei den Spielen teilnehmen durften, das gab es das erste Mal im Jahr 1900. Und jetzt, 124 Jahre später, bei den Spielen in Paris, die am 26. Juli starten, da treten das erste Mal gleich viele Frauen und Männer an. Aber wie steht's denn eigentlich um die SportlerInnen, die gar nicht in die Kategorie Cis-Mann oder Cis-Frau reinpassen?
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weijer.
Fast nirgends wird so streng nach Männern und Frauen unterschieden wie beim Sport. Und wenn ich sage Männer und Frauen, dann heißt das Cis-Männer und Cis-Frauen. Wo ist in der Sportwelt Platz für alle, die nicht in dieses System passen? Also zum Beispiel nicht-binäre oder Trans-Menschen? Unter anderem um diese Fragen geht's in dem Film Life is not a competition, but I'm winning. Oder auf Deutsch, Queer gewinnt, eine Sportutopie. In dem Film, da spricht zum Beispiel die Marathonläuferin Amanda Reiter, eine Transfrau, darüber, wie sie bei der Bayerischen Meisterschaft im Marathon angetreten ist. Und erst dachte sie, sie hätte gewonnen, dann hieß es aber doch, nee, du bist Zweite.
Ich habe das so akzeptiert, wie es auf der Liste stand. Und bin auch dann so nach Hause gefahren mit der Silbermedaille. Nur habe ich dann zu Hause nachgesehen und die Dame, die vor mir in der Liste stand, die war gar nicht gemeldet. Die war gar nicht dabei.
Amanda Reiter legt Einspruch dagegen ein. Dem wird zuerst nicht stattgegeben, später dann aber doch noch. Ja, und irgendwann wird dann die Siegerinnenmedaille einfach kommentarlos per Post an Amanda Reiters Verein geschickt.
Es wurde dann als Meldefehler deklariert, ja, weil keiner ja zugeben wollte, dass er das ja vorsätzlich gemacht hat, sondern es wurde ein Meldefehler gemacht. Eine Urkunde habe ich nie erhalten, eine Siegerehrung auch nicht. Man will halt einfach eine andere Läuferin auf dem Siegertreppchen haben als eine transsexuelle Frau.
Wir werden in dieser Episode unter anderem darauf schauen, wie die Situation für TranssportlerInnen bei den kommenden Olympischen Spielen ist. Und wir werden auch über die Frage sprechen, was denn eigentlich Natürlichkeit im Sport bedeutet oder bedeuten soll. Und mit der Regisseurin Julia Fuhrmann, da gucken wir jetzt auf ihren Film, aus dem die Szenen gerade auch schon waren. Der Film ist eine Mischung aus Doku und Fiktion, teilweise auch mit historischen Elementen. Und für den Film ist Julia mit einem Kollektiv von queeren LäuferInnen an verschiedene wichtige Sportorte gereist. Ich habe Julia erstmal gefragt, warum hast du dir denn eigentlich Laufen bzw. Sport als Thema für deinen Film ausgesucht?
Also ich habe eine sehr große Begeisterung generell für Sport, Sport selber zu machen, aber vor allem auch mir Sport anzugucken. Ich kann mich quasi für alle Sportarten begeistern. Ich gucke irgendwie Dart und Fußball und Tennis und Leichtathletik, weil ich ja irgendwie so reingezogen werde davon, dass Körper sich so wahnsinnig auf etwas konzentrieren und irgendwelche Grenzen überschreiten. Und dann gibt es diesen Pathos, mit dem das alles inszeniert wird. Und da habe ich so eine große Leidenschaft dafür, mir das anzusehen. Und es ist für mich wie so ein körperliches Miterleben, wenn ich Sport angucke. Und parallel finde ich aber dann immer diese ganzen Strukturen, die hinter Leistungssport stehen, natürlich total schrecklich und denke, es ist alles irgendwie viel zu binär und von Geld durchdrungen und ja, starre Strukturen, die auch viel Gewalt erzeugen. Und dann dachte ich, vielleicht kann man einen Film machen, der das irgendwie vereint, der irgendwie die Strukturen aufzeigt, Regeln in Frage stellt, aber auch so eine Art Gegenwelt entwirft, quasi nicht nur bei dem verharrt, wie die Welt des Sports aussieht. Und ja, irgendwie geht es mir dann meistens auch gar nicht so nur um das Thema, sondern das ist für mich oft ja wie so ein Aufhänger, um wie jetzt in diesem Fall dann auch gewisse Dramaturgien aufzubrechen oder ja etwas über Solidarität oder so zum Beispiel zu erzählen.
Kannst du sagen, was dich an dem Körperlichen dann so fasziniert? Also ist das so dieses den Körper an Grenzen bringen oder was ist das?
Ja, ich habe schon das Gefühl, das ist irgendwie gibt es ja dann auch so sehr viele spezielle Sportarten und auf eine Art es ist ja auch alles so eine Erfindung und man könnte sagen, irgendwie man strengt sich jahrelang für irgendwas völlig Sinnloses an, aber erreicht darin so eine Expertise und das steckt dann so in einem Körper. Und ja, klar, es geht irgendwie um Frauenkörper, die viele Muskeln haben. Es geht um, keine Ahnung, in anderen Sportarten um andere Stärken oder Qualitäten. Und das schafft dann so ganz unterschiedliche Körper. Und das in Verbindung mit so bestimmten Geschlechterrollen, die damit gebrochen werden, finde ich irgendwie eine spannende Kombination.
Mhm. Hast du irgendwelche SportlerInnen, die du besonders spannend findest oder so, was das angeht?
Also ich bin eigentlich ein großer Fußballfan. Ich habe auch sehr viel Männerfußball immer geguckt. Das hat sich irgendwie verändert, seit ich den Film gemacht habe. Ich bin irgendwie so umgeschwenkt und gucke nur noch Frauenfußball. Und da, weiß ich nicht, habe ich schon auch so, dass ich die großen Stars irgendwie anhimmle, wie Megan Rapinoe oder so, die dann aber auch ihre Stimme erheben und mal abseits vom Sport sich einsetzen für Dinge. Also das ist eher so, dass ich Leute spannend finde, die auch mal den Mund aufmachen. Und so vom Körperlichen. Es gibt zum Beispiel eine kanadische Fußballerin, glaube ich, die trans ist und trotzdem in der Nationalmannschaft spielt. Und da, ja, verfolge ich halt mit so meinen queeren Friends immer die Leute, die so ein bisschen aus der Struktur rausfallen und da trotzdem ihren Weg gehen. Das finde ich dann immer spannend.
Ich musste gerade, als du das mit den Körpern gesagt hast, bei mir ist das immer so Serena Williams gewesen, als die noch professionell Tennis gespielt hat. Weil ich finde irgendwie, vor allen Dingen deren Oberschenkel, das wirkte sofort so alles so explosiv und dass ich so dachte, wenn man diese auf dem Platz gesehen hat, wie krass und also ja wirklich so dieses explosive Bewegen, das fand ich immer wahnsinnig toll bei ihr, mir das anzugucken.
Ja,
das
finde ich
sofort denken.
Ja, die finde ich auch richtig toll und gleichzeitig gab es in meiner Familie auch immer so Stimmen, die das, ja, ich glaube, das sprengt natürlich auch so einen weißen, eleganten Sport wie Tennis oder so, wenn dann so eine schwarze Spielerin mit Wumms da irgendwie reinkracht, kann das auch schon mal irgendwie dazu führen, dass Leute erstmal so sagen, ja, das passt irgendwie nicht oder ja, da verschränken sich dann halt so verschiedene Diskriminierungsformen, würde ich sagen, die man in der eigenen Familie oder in so Reaktionen von Menschen hört, wenn sie sich dann aufregen, dass sie irgendwie zu laut stöhnt beim Spielen oder zu muskulös sei oder so. Ich finde sie toll.
Jetzt seid ihr ja an verschiedene Sportorte für diesen Film gegangen. Wo wart ihr da unterwegs?
Ja, wir waren in sehr vielen verschiedenen Sportstadien. Ich habe jetzt auch schon immer so ein spezielles Gefühl, wenn ich jetzt noch in Sportstadien bin, ich spüre gleich die Anstrengung, irgendwelche 1000 Kamera, Koffer, sehr weite Wege zu tragen. Wir waren in Athen zum Beispiel. Da gibt es dieses antike Marmor-Olympiastadion, wo die ersten Olympischen Spiele stattgefunden haben. Das war sehr speziell, weil das konnte man jetzt nicht sperren für die TouristInnen. Deswegen durften wir da immer nur morgens von, ich glaube, so 6 bis 7 Uhr oder so drehen. Und ja, es war so eine ganz eigene Atmosphäre, dann da mitten in der Nacht aufzustehen, alles fertig zu machen und dann ganz in der Früh alleine kurz in diesem Stadion zu drehen. Dann waren wir in Berlin im Olympiastadion. Das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Das ist ja dieses massive Nazi-Bauwerk. Das erschlägt einen atmosphärisch, ehrlich gesagt, erstmal.
Wo ja auch so ganz viel Beton auch ist und so.
Ja,
was, ne?
Genau. Und man steht dann da, ja, wenn da gerade nichts stattfindet, steht man vor diesem riesigen leeren Oval und ist eigentlich so ganz viel Platz, aber gleichzeitig kann man irgendwie kaum atmen, weil man so die Geschichte dieses Ortes spürt. Genau, da wir jetzt auch nicht so ein Riesenbudget hatten, das ist ja mein Abschlussfilm gewesen, konnten wir uns zum Beispiel an diesem Berliner Olympiastadion dann nur leisten, dass wir für die Schlussszene des Films, da leuchtet das Dach so in bestimmten Farben, die wir uns ausgesucht haben, konnten wir uns aber nur für 15 Minuten leisten, dann sind wir so ganz schnell noch mit der Drohne drüber für diese Aufnahme und dann aber hat irgendjemand vergessen, dieses Licht auszumachen, während wir abgebaut haben. Und das war ein ganz schöner Moment. Dann hatten wir noch so eine Stunde unsere bunten Farben und dachten nur kurz, ah ja, die queere Übernahme dieses Stadions oder Umbeschreibung oder so hat kurz funktioniert. Das war ganz schön.
Hattest du das Gefühl, dass du mit deinen ProtagonistInnen an diese Orte, dass ihr da hingehört?
Sehr, sehr unterschiedlich, je nach Ort. Also da in diesem Berliner Olympiastadion überhaupt nicht. Das hat sich sehr angefühlt, als man ist da irgendwie so ein Fremdkörper im wahrsten Sinne des Wortes. Andere Orte, wir hatten so ein kleineres Stadion, zum Beispiel in Berlin, wo wir eher so utopische Szenen erzählt haben und unsere Kamerafrau Caroline Spreizenbart hat da wie so eine eigene Lichtstimmung gebaut und alles sah ganz anders aus, hat sich ganz anders angefühlt als in so einem klassischen Riesenstadion. Und da war es ein ganz anderes Gefühl. Da hatte man so den Eindruck, man ja, hat da so einen Wohlfühlort, an dem man jetzt machen kann, was man möchte. Wie wenn man als Kind irgendwie so aus Versehen nach der Schließung noch in der Bibliothek ist oder so, hatte ich manchmal den Eindruck, so man darf so an einem Ort sein, wo man eigentlich jetzt nicht alles machen kann, was man möchte, aber den haben wir dann quasi so geschaffen und dann hat sich da schon so ein Gefühl eingestellt, dass man ja so einen Ort für sich irgendwie neu besetzen kann.
Inwiefern es auch eine Rolle gespielt hat, sich Orte ja quasi zurückzuholen, die eigentlich nicht für einen vorgesehen sind, darauf gucken wir gleich auch noch. Jetzt checken wir erstmal, wie die Situation für TranssportlerInnen bei den Olympischen Spielen jetzt in Paris ist. Also, welche Regeln gelten für die und unter welchen Umständen dürfen die zum Beispiel mitmachen? Es gibt bei den Spielen in Paris tatsächlich jetzt zwei SportlerInnen, die sich als nicht-binär und trans identifizieren. Das ist einmal Nikki Hills, tritt beim 1500 Meter Mittelstreckenlauf an. Und dann ist da noch Quinn. Quinn spielt Fußball für die kanadische Nationalmannschaft und Julia hat Quinn eben ja auch schon erwähnt. Und bei beiden ist es so, die treten in der Frauenkategorie an. Beiden wurde nämlich bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen. Und sie haben bisher keine Hormontherapie gemacht. Also, sie sind trans und nicht binär, aber die spritzen sich zum Beispiel kein Testosteron, weil das würde unter Umständen als Doping gelten. Mit Raphael Späth aus der Deutschlandfunk Sportredaktion habe ich das Thema TransathletInnen bei Olympia mal aufgedröselt. Und er hat mir erstmal erklärt, welche Regeln eigentlich das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, die Organisation hinter den Spielen, welche Regeln die für TranssportlerInnen machen.
Ja, das ist ganz interessant, weil da hat es in den letzten Jahren auch eine Entwicklung gegeben. 2015 hat das IOC Richtwerte eingeführt, und zwar für das Testosteronlevel im Blut, das AthletInnen nicht überschreiten dürfen. Das war damals der Richtwert von 10 Nanomol pro Liter Blut Testosteron, den TransathletInnen eben nicht überschreiten dürfen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Cisgender-Frauen, dann liegt da der Testosteronwert ungefähr bei 2,5 Nanomol pro Liter Blut maximal. Also das ist schon ein gravierender Unterschied. Aber bei Transfrauen ist das eigentlich auch kein Problem, weil spätestens nach einem Jahr Hormontherapie ist das Testosteronlevel bei Transfrauen eigentlich schon so gering, dass es teilweise sogar schon unter dem von Cisgender-Frauen liegt. Also das war eigentlich eine Regel, die relativ sinnfrei war. Und das hat das IOC dann irgendwann auch erkannt und hat dann 2021 neue Richtlinien eingeführt. Also wirklich nur Richtlinien, das sind keine festen Regularien, sondern einfach nur Richtlinien für die Verbände, für die Weltverbände, an denen man sich orientieren kann. Und das Interessante bei diesen Richtlinien ist, dass das IOC gar keine festen Grenzen mehr festgelegt hat. Also es wurden gar keine wissenschaftlichen Studien oder so mit einbezogen, sondern man ist quasi eine Menschenrechtslinie gefahren und hat gesagt, Antidiskriminierung sollte im Sport an erster Stelle stehen und deshalb sollten Transathletinnen auch starten dürfen, bis es handfeste wissenschaftliche Beweise gibt, dass diese Athletinnen einen klaren Vorteil haben, einen klaren körperlichen, physischen Vorteil. Mhm. Und bis es diese Beweise nicht gibt, sollten Transathletinnen starten dürfen, ganz normal in der Frauenkategorie.
Du hast ja Richtlinien erwähnt. Das heißt, die Verbände, die können sich an die Richtlinien halten oder auch nicht. Was machen die jetzt damit?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist fast schon so ein klassischer Flickenteppich. Also je nachdem, in welche Sportart man da schaut, hat man da komplett andere Regeln. Der Schwimmverband ist zum Beispiel einer, der da relativ vorangegangen ist in den vergangenen Jahren und jetzt die Regel aufgestellt hat, dass alle Transfrauen, die nicht vor dem 12. Lebensalter mit ihrer Transition begonnen haben, nicht in der Frauenklasse starten dürfen. Und der Schwimmverband begründet das mit wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass Menschen, die die männliche Pubertät durchlaufen haben, trotz der Transition danach noch klare körperliche Vorteile gegenüber Cisgender-Frauen behalten. Und das wäre dann eben der Beweis dafür, dass Transgender-Athletinnen, wenn sie denn nicht schon mit 12 oder 11 Jahren mit der Transition begonnen haben, trotzdem noch klare körperliche Vorteile haben.
Das sind ja wirklich auch die allerwenigsten dann, ne?
Ja, also das ist, kann man eigentlich als Ausschluss von Transfrauen bezeichnen, weil wenn man mal schaut, weltweit, es gibt überhaupt nur, ich glaube, um die 30 Staaten, die Transidentität überhaupt anerkennen und legalisiert haben. Und die Anzahl der Staaten, die eine Transition vor dem 12. Lebensalter zulassen, ist noch geringer. Also das ist eigentlich ein Ausschluss von Transathletinnen. Und diese Regel haben eigentlich viele Verbände dann eigentlich vom Schwimmverband übernommen. Es gibt auch andere Weltverbände, wie zum Beispiel im Boxen. Da wurden Transfrauen einfach komplett ausgeschlossen, weil es zu gefährlich wäre. Das ist die Begründung dann immer. Und man nimmt dann da eben Studien von Cisgender-Männern und Cisgender-Frauen, die halt eindeutig belegen, dass Männer einfach einen klaren körperlichen Vorteil haben, mehr Muskelmasse als Frauen und das dann vor allem in so körperlichen Sportarten gefährlich wäre für Cisgender-Frauen. Aber es gibt eben keine Studien, die belegen, dass Transgender-Frauen auch die gleichen Vorteile haben wie Cisgender-Männer.
Und man muss ja auch sagen, bei diesen Studien ist ja auch nicht von ProfisportlerInnen die Rede, ne? Weil, also so wie ProfisportlerInnen trainieren, wie die grundsätzlich vom Körperbau her sind, haben die ja auch nochmal andere Grundvoraussetzungen als Nicht-ProfisportlerInnen.
Total. Und vor allem, also je nachdem, in welche Sportart man da schaut, kommen da natürlich auch ganz andere Komponenten zum Tragen. Also du kannst jetzt nicht Bogenschießen mit Schwimmen oder der Leichtathletik vergleichen. Und selbst innerhalb der Leichtathletik ist Diskuswerfen nochmal komplett anders als Stabhochsprung zum Beispiel. Also bräuchte es eigentlich, um diese wissenschaftlichen Ergebnisse und Beweise zu haben, bräuchte es eigentlich in jeder Disziplin fast schon eine eigene wissenschaftliche Studie, die Cisgender Frauen mit Transgender-Frauen und dabei wirklich Leistungssportlerinnen mit Leistungssportlerinnen vergleicht. Und das ist eigentlich in den nächsten Jahren nicht absehbar, dass es das gibt. Wenn man jetzt mal schaut, wir haben jetzt überhaupt gar keine Transfrau, die bei den Olympischen Spielen an den Start geht. In fast allen Sportarten gibt es überhaupt keine Transfrauen, die auf diesem Leistungsniveau überhaupt den Sport betreiben. Von daher, da irgendwann wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu haben, ist eigentlich ausgeschlossen.
Jetzt mal abgesehen von Studien, hat sich bisher überhaupt mal bewiesen, dass Transmenschen bessere Chancen haben oder besser bei Wettkämpfen abschneiden? Oder werden da vielleicht auch Probleme konstruiert, die es de facto gar nicht gibt?
Ja, also die Debatte ist so richtig hochgekocht vor 2 Jahren in den USA. Da gab es eine Trans-Schwimmerin am College, Leah Thomas heißt die. Die ist davor bei den Männern gestartet, also in der Männerkategorie, war da um Platz 65 ungefähr in den USA in der besten Liste und ist dann nach ihrer Transition in der Frauenklasse gestartet und hat dann 2022 die College-Meisterschaft in einer Distanz gewonnen. Sie ist auch noch in anderen Distanzen angetreten, wurde da Fünfte und Achte, aber hat eben einen College-Meistertitel gewonnen. Und das hat dann einen Riesenaufschrei ausgelöst und hat auch dafür gesorgt, dass dann der Weltschwimmverband eingeschritten ist und eben diese Regularien verabschiedet hat, von denen ich gerade gesprochen habe. Der Collegeverband hat die dann auch übernommen. Das heißt, Leah Thomas ist seitdem gesperrt und darf nicht mehr antreten. Aber ja, genau, das ist eigentlich so der prominenteste Fall in den letzten Jahren von einer Trans-Leistungssportlerin, die ja dann in den USA auch zu einem richtigen Politikum geworden ist. Also wir haben jetzt in Bundesstaaten in den USA teilweise auch Gesetzgebungen, die es ganz klar Trans-Mädchen und Frauen verbieten, im Highschool- und im College-Sport an den Start zu gehen. Also daran sieht man ganz gut, wie politisiert diese Debatte inzwischen auch schon ist.
Ob sich an der Situation im Profisport für TranssportlerInnen da was ändern wird, ja, das kann man wohl wirklich bezweifeln. Habe ich drüber gesprochen mit Raphael Späth aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Und übrigens können diese ja teilweise wirklich gefühlt willkürlich festgelegten Hormonwerte auch für Cis-Frauen zum Problem werden. Zum Beispiel war das bei den namibischen Läuferinnen Christine Mboma und Beatrice Masilingi der Fall. Die sind bei den letzten Sommerspielen in Tokio vom 400-Meter-Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil die einen zu hohen natürlichen Testosteronwert hatten. Und solchen Sportlerinnen wird dann eine Hormontherapie, ja, empfohlen, nahegelegt, die einfach hoch umstritten ist. Und die beiden Läuferinnen, die sind tatsächlich auch bei weitem nicht die einzigen Fälle. Nochmal zurück zu Julias Film. Der Film, der heißt im Original Life is not a competition, but I'm winning. Und in der deutschen Version heißt der Queer gewinnt. eine Sportutopie. Und Julia hat mir erklärt, warum Siegen im Titel da so im Fokus steht.
Ich mochte irgendwie diesen Widerspruch ganz gerne in dem englischen Titel. Dieses einerseits, dass das, ja, dass man irgendwie, also dass das Leben halt kein Wettkampf ist oder dass man diese so als Grundhaltung eigentlich, würde ich sagen, finde ich Konkurrenz und Kategorien wie stärker und schwächer schaffen und sowas natürlich eigentlich nicht so eine gute Erfindung. Und das erzeugt immer irgendwelche Hierarchien und Machtgefälle und so. Und genau, so, also einerseits so ein was Widerständiges gegen diese Grundstruktur von Wettkampf sollte im Titel enthalten sein. Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass queere Erzählungen oder Filme, die auch nicht so in so klassischen Dramaturgien sind, dass die dann immer wie so eine kleine alternative Gegenwelt erzählen und man alles sieht irgendwie so nach DIY aus und man geht mit einer Handkamera irgendwo rum und macht so Spiele für sich selbst, die halt einfach nur Spaß machen und überlässt die große Bühne einfach so den Mächtigeren oder den Erfolgreicheren oder den Angepassteren. Das finde ich irgendwie auch nicht befriedigend. Und deswegen wollten wir so eine Mischung schaffen, also dass man irgendwie diesen Pathos und die große Bühne und das Gewinnen sich auch so nimmt und es mit anderen Körpern besetzt, aber gleichzeitig natürlich trotzdem die ganze Zeit auch in Frage stellt. Ein bisschen spiegelt sich das zum Beispiel auch in der Musik des Films. Da hat der Komponist mit vielen Nationalhymnen gearbeitet, die aber gleichzeitig immer wieder zersetzt, verschiedene kombiniert, sie rückwärts gespielt, um jetzt nicht einfach eins zu eins irgendwie so eine nationalistische Hymne zu kopieren und dann läuft da eine queere Person und alles ist quasi fein. So einfach funktioniert es ja auch nicht. Aber ja, so eine Mischung finde ich spannend. Also man nimmt so Mittel und Pathos und Inszenierungen und Bilder und bricht es immer gleichzeitig wieder. Und das, ja, finde ich auch in diesem Thema des Siegens irgendwie enthalten. So einerseits ist es Quatsch und andererseits wollen wir auch gewinnen.
Das ist doch auch irgendwie so ein bisschen der Widerspruch von den Olympischen Spielen, oder? Ich finde, man sagt immer, dabei sein ist alles, aber am Ende des Tages gehst du doch da auch hin, weil du eigentlich die Goldmedaille haben willst, oder?
Ja, total. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie verstanden. Ich war immer völlig verwirrt als Kind, was das heißt, dass da auch keine Profis teilnehmen dürfen. Aber irgendwie, es sieht ja auch total, also das sind ja jetzt keine AmateurInnen. Das habe ich nie richtig verstanden. Ich glaube, da hängt halt noch so ein altes Prinzip drüber. Aber ja, eigentlich sind es natürlich alles komplette LeistungssportlerInnen und alle wollen gewinnen. Ja, auf jeden Fall.
Wie habt ihr Siegen im Fall von deinem Film definiert am Ende?
Ich glaube, wir haben uns eher darauf fokussiert, möglichst wenig Definitionen oder so konkrete, wir haben jetzt auch nicht so konkrete Gegenentwürfe in den Film gepackt, sondern wir wollten eigentlich mehr an diesen scheinbar selbstverständlichen Strukturen rütteln. Also ich finde, man kann auch ein relativ offener Mensch sein, Sport gucken, aber überhaupt nicht in Frage stellen, dass es jetzt zum Beispiel nach Männern und Frauen getrennt ist. Das finde ich jetzt erstmal normal, weil das wird einem ja so verkauft, so muss es halt sein, damit es irgendwie fair ist. Und ich glaube, ja, genau, statt jetzt irgendwie so genau zu definieren, wie es anders sein könnte oder was Gewinnen jetzt bedeutet, wollten wir erstmal eher diese vermeintlichen Selbstverständlichkeiten so ein bisschen ins Wanken bringen.
Ging es dann auch darum, sich auf eine Art Orte zurückzuholen, die eigentlich nicht für deine ProtagonistInnen vorgesehen sind? Also wirklich mit queeren Menschen ins Olympiastadion zu gehen und das dann bunt zu beleuchten und sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja so eine Runners Crew, die immer wieder im Film auftaucht, die haben so teilweise inszenierte Szenen, teilweise nicht. Und da einer aus dieser Crew, Daniel Marin Medina, eine Person of Color, als wir in Athen gedreht haben, meinte so, wow, das fühlt sich irgendwie Wahnsinn an, jetzt hier so in so einem Ort, der irgendwie für weiße Cis-Männer in der Antike entworfen ist, hier so durchzumarschieren. Das ist irgendwie ein sehr spezielles Gefühl. Und dann hatten wir da so ein Team vor Ort, was uns technisch geholfen hat. Und dann haben eine Crew von 10 Technikern haben dann irgendwie dieses Licht stundenlang eingerichtet, so um ihn herum. Und er war so, oh wow, das irgendwie feels good. Also es gab schon diese Momente, ja.
Jetzt ist ja Siegen gefühlt eine sehr wichtige Komponente im Sport. Aber so ein anderes Thema, was ja auch immer wieder vorkommt, das ist so das Thema Fairness. Und da gibt es ja dann auch manchmal sogar die Frage, ist man fair und gewinnt dann vielleicht nicht? Oder ist man vielleicht ein bisschen unfair, verschafft man sich Vorteile und gewinnt dann, beziehungsweise siegt dann? Was bedeutet Fairness für dich?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Mythos, dass es das überhaupt gäbe im Sport, weil Ich glaube, ganz fair ist es ja nie, weil alle Menschen verschiedene Körper haben, verschiedene Lebensbedingungen und so weiter. Und deswegen kann man es eigentlich gar nicht so richtig voraussetzen, dass es das gibt. Also ich glaube, es ist erstmal besser, das so ein bisschen ad acta zu legen, dass es das überhaupt gibt. Und dann ist es aber halt trotzdem spannend, Sport zu gucken, wenn es irgendwie knapp wird und wenn Menschen irgendwie sich messen oder gegeneinander antreten, die halt ähnlich gut sind und deswegen vorher jetzt noch nicht klar ist, wer gewinnt. Und das aber wiederum macht ja ganz viele Möglichkeiten auf, wie man das herstellen kann. Also da ist es ja jetzt nicht so einleuchtend, dass man sagt, ah, man hat zwei Gruppen, Männer und Frauen, weil die sind ja auch in sich so unterschiedlich, diese Gruppen. Dass man ja eigentlich sagen könnte, man kann viel interessantere Gruppen kreieren, in denen das knapp wird. Also man könnte, weiß ich nicht, wie so Vorläufe machen, so Qualifizierungsläufe und alle, die halt eine ähnliche Zeit haben, sind dann eine Gruppe und das muss ja nichts mit dem Geschlecht zu tun haben.
Ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, also weil ich bin da schon auch bei dir, dass ich finde, dass wenn wir mal wieder zurück zu den Körpern gehen, die Körper von Leuten, die auf diese Art Sport machen, ja einfach so krass sind, dass ich mir denke, okay, das ist ja, wenn ich das mit mir vergleiche, sowieso schon komplett unfair. Das wäre ja so, wenn ich sagen würde, ich will da aber auch mitmachen. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommt der Drang, TransathletInnen abzusprechen, faire Wettkämpfe zu führen?
Ja, ich glaube eben, Sport ist oft nur so ein, oder dieses, auch hier wieder ist Fairness halt oft nur so ein Vorwand. Es gibt ja recht viele Studien, die dann irgendwie Sachen rausfinden, dass es dann nach einer gewissen Zeit von Hormoneinnahmen oder so eben quasi gar keinen Effekt mehr hat. Also ich glaube einfach, es geht um was anderes. Ich glaube, diese Strukturen aufrechtzuerhalten von Binarität, das hält natürlich auch diese ganzen Machtstrukturen im Hintergrund aufrecht. Also ich glaube, es geht da wirklich nicht drum, dass jetzt alle Transathletinnen dann plötzlich alles gewinnen. Das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Auch wenn sie zugelassen sind, tritt das nicht ein. Es erzeugt halt so eine Angst, um ja einfach die Strukturen darunter, glaube ich, aufrechtzuerhalten, denke ich.
Neben dem Politischen habe ich mich auch gefragt, ob das nicht auch sein kann, wenn man da so Sport zuschaut, dass man denkt so, wenn das ein Cis-Körper ist, dann kann man sich einbilden, man selber könnte das theoretisch auch, weil das ja dieselbe Art von Körper ist, ne? Wie so diese Männer, die fast Profifußballer geworden sind, wenn es da nicht irgendwie mit 12-mal im Knie gezwickt hätte. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube auch, es gibt, glaube ich, auch wieder so eine Art Mythos von so was, von so einer Natürlichkeit, weil es ja um Körper geht. Deswegen, ja, kann quasi jeder Körper mit dann nur ein bisschen Training zu irgendeinem gewissen Zustand kommen. Aus dem Grund haben wir vermieden, zum Beispiel irgendwas in so einer Naturumgebung zu zeigen. Oder die Frage, die Farbe Grün wollten wir zum Beispiel komplett aus unserer Farbgestaltung raushalten, weil Laufen wird zum Beispiel ganz oft erzählt als so, ah ja, so der natürliche Körper, der sich jetzt durch einen Wald bewegt und im Einklang mit der Natur sein Potenzial entfaltet oder so. Und dieses Narrativ ist irgendwie schon so total konstruiert, weil Körper sind ja überhaupt nicht natürlich und ja, keiner von uns könnte dieses Level erreichen, wenn nicht total viel Training und Ernährung und irgendwelche Zusatzmittel, die erlaubt sind und so weiter, diesen Körper in einen wahnsinnig unnatürlichen Zustand bringen würden. Genau, deswegen glaube ich, man muss so ein bisschen von diesem Natürlichkeitsnarrativ weg und ja, wir würden das alle nicht schaffen mit sehr viel künstlichen Einwirkungen, die Leistungssportkörper aufnehmen.
Ja, und spätestens, ne, wenn man sich irgendwie die Ausrüstung von den SportlerInnen mal anguckt, ne, und sowas, keine Ahnung, wie Schuhe, die noch so den letzten Rest zusätzlicher Schnelligkeit irgendwie rausholen sollen, da wird dieses Natürlichkeitsding ja auch wirklich nochmal ad absurdum geführt. Den Film von Julia Fuhrmann, den könnt ihr euch übrigens auch ab Sonntag, den 21. Juli bis Ende Oktober in der Dreisat-Mediathek angucken. Ist kostenlos das Ganze. Und in diesem Film, ne, da geht's übrigens auch nochmal um ein Absurdum bei den Leichtathletik-Wettkämpfen bei Olympia 1928, haben wir ja am Anfang gerade schon ganz kurz gehört, da durften Frauen das erste Mal bei der Leichtathletik mitmachen und es gab die Befürchtung, dass Leichtathletik zu strapaziös für das schwache Geschlecht sei. Tatsächlich war es so, dass der 800-Meter-Lauf, der 1928 stattgefunden hat, bei den Frauen direkt wieder abgeschafft wurde. Und die Story dazu, die könnt ihr euch dann in dem Film gerne angucken. Und wenn der in der Dreisat-Mediathek verfügbar ist, dann verlinke ich euch den auch nochmal in den Shownotes. Hier gibt es jetzt noch einen kleinen Themensprung, und zwar im Liebestagebuch. Bei Cleo, da stehen gerade große Umbrüche an. Ihre kompletten 20er war sie mit Roman zusammen, 10 Jahre lang. Jetzt ist sie 30 und das erste Mal seit langer, langer Zeit in keiner festen Partnerschaft. Und das heißt einerseits Freiheitsgefühle, aber manchmal ist eben auch alles nicht so toll und shiny und ich kann den ganzen Tag machen, was ich will. Wie sie damit umgeht, das erzählt euch Cleo jetzt.
Ängste, weil jetzt alles offen ist, habe ich ab und zu schon. Sie sind aber eher so punktuell. Also manchmal setze ich mich hin und denke mir, Mensch, der Roman und ich, das hat schon gut gepasst. Das war vielleicht meine große Liebe. Was ist, wenn das nie wiederkommt? Wenn ich das nicht nochmal finde? Bedeutet das, ich habe die Tür zugemacht zu so einer ganz, vielleicht auch klassischen Beziehung, zu so einem Zuhause, Kernfamilie, überhaupt Kinder, all diese Sachen, über die ich mir vorher schon nicht so sicher war, was mache ich denn mit meinem Leben? Die sind jetzt nochmal ein bisschen weiter weggerückt, weil jetzt keine Partnerschaft dafür vorhanden ist. Und ab und zu habe ich dann mal die Angst, dass es das schwerer macht, dass ich gewisse Lebenswege vielleicht nicht mehr so einfach gehen kann in der Zukunft. Aber am ehesten fühle ich einfach gerade Entspannung im Sinne von, ich habe gerade Lust, aber auch mich so ein bisschen zurückzulehnen und einfach zu gucken, was passiert. Also was kommt denn auf mich zu? Wieso muss ich immer die Entscheidung treffen? Wieso muss ich immer den Plan haben und wissen, was ich jetzt gerade will? Also was ich jetzt in den nächsten 5 Jahren zum Beispiel will, kann ich nicht einfach mal gucken, was kommt da vor meine Tür? Möchte ich das jetzt oder nicht? Und manchmal habe ich auch Ängste davor, wie es sein könnte, irgendwie mich total einsam zu fühlen. Aber ich fühle mich tatsächlich ziemlich gut aufgefangen in meinem Freundinnenkreis. Also ich weiß, dass da viele Menschen sind, die das Telefon abheben, wenn ich anrufe. Auch wenn ich unangekündigt anrufe oder mitten in der Nacht und die für mich da sein wollen. Und klar, ist es nicht unbedingt dasselbe vielleicht wie in einer Partnerschaft, aber ich kann mich auch selbst halten. Das ist das, was ich gerade merke. Also in diesen Angstmomenten beruhige ich mich ja auch selbst. Ich bleibe nicht in dieser Angst oder Unsicherheit drin. Ich weiß auch, wie ich mir helfen kann, damit es mir dann wieder besser geht. Und wenn es Online-Shopping ist, weil ich noch für die neue Wohnung Sachen brauche. Das ist sehr effektiv, wenn es ums Glücksgefühl geht. Ja, ein bisschen Angst habe ich davor, wieder Online-Dating machen zu müssen. Das habe ich jetzt seit 2,5 Jahren nicht gemacht. Habe mich auch einfach aktiv, jetzt nicht wegen einer Beziehung, sondern aktiv dagegen entschieden, weil ich hatte so richtig keinen Bock mehr auf dieses Format, um Menschen kennenzulernen. Natürlich muss man sich dann hinsetzen und überlegen, wie kann ich denn anders jetzt Leute kennenlernen? Und das ist halt jetzt nicht so einfach und so direkt im Handy. Also es ist so der Weg des geringsten Widerstands, dann doch wieder irgendwie eine App runterzuladen. Aber aktuell bin ich noch nicht bereit dafür, psychisch und emotional. Ja, also das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen. Aber wenn ich da bereit für bin, dann habe ich auch wieder Spaß dran. Ja, ich bin gerade viel mit mir zusammen und damit auch nicht einsam. Und ja,
kleiner
ich hatte
Spoiler
vor 2 Tagen den Gedanken, ob ich mir eine
Während
Katze anschaffen soll, aber ich habe mich dagegen entschieden. Aber wahrscheinlich kommt es irgendwann.
Warum sie ein Faible für schottische Fußballfans hat und wie Fußball auch außerhalb des Stadions verbindet, das hört ihr demnächst hier. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und guckt euch sehr gerne Julia Fuhrmanns Film in der Dreisat-Mediathek an. Der sieht nicht nur gut aus, ihr lernt da auch wirklich spannende Dinge über SportlerInnen, die ihr bisher wahrscheinlich noch nicht kanntet. Oder hat schon mal jemand von euch von Lina Radke gehört? Die war eine der ersten Frauen, die in der Leichtathletik bei den Olympischen Spielen angetreten sind. Achso, und falls ihr zufälligerweise auf dem Watt in Schlick Festival unterwegs seid, Shandy und ich, wir sind da am 27. und 28. Juli auf der Bühne. Da sprechen wir unter anderem mit Alice Hasters über den Hype um feminine und maskuline Energie. Und mit der Sängerin Charlotte Brandy, da fragen wir uns, ob Pop ohne Männer mehr Spaß macht. Wenn ihr da seid, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr vorbeikommt und ihr dürft dann auch sehr, sehr gerne Hallo sagen. Und wie immer, für Themenwünsche, Rückmeldungen oder Fragen, da sind wir erreichbar unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.